Meine Frau hat die Panik gekriegt, weil ich nach vorne laufe ohne Bibel. Aber es ist darauf zurückzuführen, dass ich schon die Bibel auswendig kann. Aha. Okay, jetzt muss ich das unter Beweis stellen. Und ich sage euch, das war ja nur ein Witz. Danke, dass ihr es so auch verstanden habt. Bitte nehmt aber eure Bibel, in welcher Form auch immer, ob jetzt Hardcopy oder digital oder eben im Gedächtnis, aber nehmt auf jeden Fall die Bibel zur Hand oder präsent und schlagt bitte Psalm 15 auf. Und während ihr nach der Stelle sucht, möchte ich euch grüßen von der Bibelgemeinde in Magdeburg. Und ich will euch auch sagen, was für eine Freude es ist, wieder unter euch zu sein. Vor etwa 1,5 Jahren kam ich kurz vorbei und ihr seid ja eine Stunde früher zur Nachmittagsstunde erschienen und ich konnte mich mit euch unterhalten. Das war eine große Freude, aber in der Gemeinde, so wie heute, ist es, glaube ich, gut 6 Jahre her, schätze ich. Ja, wenn man älter wird, wird die Vergangenheit ein bisschen verschwommen. Das läuft alles ineinander. Jetzt setze ich die Brille an, damit die Schrift klar ist, zumindest die Schrift. Okay, Psalm 15, lasst uns kurz beten und von nun an möchte ich dann eigentlich ernst sein. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für das Vorrecht, uns deinem Wort zu demütigen und dein Wort uns zu Herzen zu nehmen und zu leben gemäß deines Wortes oder deinem Wort. Hilf mir, hilf uns allen, damit wir uns voll und ganz darauf konzentrieren und in diesen turbulenten Zeiten dann wirklich stabil sind. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir lesen diesen kurzen Psalm. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Jetzt die Antwort. Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, und jetzt das Endergebnis, wird ewiglich nicht wanken. Da haben wir eine zweifache Frage. Das zeige ich euch gleich, wenn es geht. Okay. Hey, das hat funktioniert. Oh, ich wollte ernst sein. Okay, Stabilität in turbulenten Zeiten. Herr, ich habe eine Frage, eine zweifache Frage. Und der Herr könnte sagen, lieber Anbeter, ich habe eine vielfältige, aber auch eine einfache Antwort. Das zeige ich euch gleich. Und am Ende dann, lieber Anbetender, dies ist das Endergebnis in Vers 5, ganz am Ende. Nun, wo ihr den Überblick gesehen habt, lasst uns jetzt ein bisschen in die Details gehen. Herr, ich habe eine Frage, eine zweifache, aber eigentlich eine. Wer darf und wer darf? Es geht ja um Erlaubnis. Ja, viele bitten nicht. Sie sagen, es ist einfacher, einfach zu handeln und nachher dann um Erlaubnis zu bitten. Aber dieser sagt, Herr, ich möchte um Erlaubnis bitten. Und die Frage geht ja dahin, wer darf weilen, wer darf wohnen? Es geht ja um Bleiberecht. Es geht ja um Aufenthaltserlaubnis. Und wir haben in unserer Gemeinde, und ich weiß jetzt nicht, wie es hier in eurer Runde ist, aber einige, die hergekommen ohne Erlaubnis und geblieben sind und suchen die Erlaubnis. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, in ihrer Situation, hätte ich wahrscheinlich dasselbe gemacht. Davon gibt es eine Menge Stories. Das ist aber jetzt nicht die Botschaft, aber die sind schon interessant und ich habe sie zu Dutzenden gehört. Wer darf hier weilen? Wer oder nicht unbedingt hier? Ja, wo denn? In deinem Zelt und auf deinem heiligen Berg. Und wie wir in der Überschrift gesehen haben, ist es ein Psalm Davids. Und denk daran, was hat es zu Davids Zeiten gegeben? Es hat die Stiftshütte gegeben, das ist das Zelt. Den Tempel hat es noch nicht gegeben. Der kommt noch. Sein Sohn Salomo hat den Tempel gebaut. Aber vielleicht hatte David eine klare Vorstellung dessen. Er wusste, es wird einen Tempel geben. Der Herr hat ihm einfach gesagt, du darfst nicht der Bauherr sein. Er hat gesammelt und dann ist dem Salomo in Auftrag gegeben. Und er hat ihn gebaut und er wusste, diese Worte, die ich von dem Heiligen Geist habe, die wird mir überleben oder mich überleben. Also sie werden länger da sein als ich. Und die Frage ist, Gott, wer darf sich in deiner Nähe unterhalten oder aufhalten? Wer darf, es geht ja um Anbetung, es geht ja auch um Gemeinschaft. Quasi, wer darf mit dir Gemeinschaft führen? Wer ist bei dir willkommen? Wer darf dich anbeten? Und wisst ihr was? Manche fragen überhaupt nicht danach. Sie gehen davon aus, warum würde Gott mich nicht haben wollen? Warum dürfte ich nicht in seiner Gemeinschaft sein? Warum dürfte ich ihn nicht anbeten? Aber wisst ihr was? Gott stellt Bedingungen. Und er nimmt nicht die Anbetung an von jeder Person, zumindest nicht in jeder unter allen Bedingungen. Er stellt Bedingungen. Ich denke zum Beispiel an 2. Mose 19. Gott sagte Mose, nun morgen treffen wir uns. Und ich bin hier oben auf dem Berg und gar keiner darf über diese Grenze hinaus und nicht einmal die Tiere. Und nur die, die ich zu mir rufe. Und dann ging Mose, und jetzt habe ich das jetzt nicht drauf, aber Mose und Josua und die 70 Älteste, glaube ich, aber auf jeden Fall, ging Mose hinauf und Gott sagt, geh mal wieder zum Volk runter und sag ihnen, sie dürfen nicht über diese Grenze, nicht über diesen Zaun hinaus. Und Mose sagt, ich habe ihnen schon, also Mose ist wie ein Jojo und er geht immer hoch und runter. Ich glaube, es waren gut 7 Mal. Und in diesem Fall ging er 2-mal hoch und runter und dann, okay, jetzt wo das Volk Abstand hält, rede ich zu euch. Und Menschen preschen einfach in die Gegenwart Gottes, ohne zu klopfen, ohne zu fragen, unter welchen Bedingungen dürfte ich das? Also keiner dürfte zum Beispiel zum Bundeskanzler rein ohne Erlaubnis. Sollte es bei Gott anders sein? Na, wir sind es so gewohnt, Gehör bei Gott zu haben, dass wir manchmal vergessen, dass es ein Vorrecht ist und dass es unter gewissen Bedingungen passiert. Und gehen wir nicht unter diesen Bedingungen zu ihm hin, dann könnte das bedeuten, dass es mit uns ja aus ist. Ich denke an, heute Morgen habe ich an die Stelle gedacht, 3. Mose 10, Vers 3. 3. Mose 10, das ist ja der erste Tag, wo die Stiftshütte in Betrieb genommen wurde und die Söhne Aarons, Hophni und Phinehas, haben dann fremdes Feuer dargebracht. Und ein Vers früher, am Ende von Kapitel 9, ging das Feuer vom Herrn aus und hat das Opfer verzehrt. Und jetzt, in Kapitel 10, geht das Feuer von Gott aus und verzehrt die Söhne, weil sie sich nicht an seinen Regeln gehalten hatte. Und übrigens möchte ich euch diese Stelle auch zeigen. 3. Mose 10, und ich schätze so um Vers 4 oder so, aber wir finden es bald. 3. Mose 10, ja genau, Vers 3. 3. Mose 10, Vers 3. Gleich nachdem das Feuer vom Herrn ausging und verzehrte sie, und sie verzehrte, sodass sie vor dem Herrn starben, Vers 3. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Ich habe dir doch gesagt, der Herr sagte, die Leute, die mir nahen, müssen mich heiligen. Ich will in Ehre gehalten werden. Und das ist sehr wichtig. Und der Psalmist fragt, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf auf deinem heiligen Berg wohnen, dauerhaft bleiben? Und wenn ihr euch Vers 5 anschaut, dann seht ihr die einfache Antwort. Und ich sehe, dass ich vergessen habe, diese Punkte aufzudecken. Also bekommt ihr sie schnell zu Augen. Aber die Antwort, die wir gleich sehen werden, ich gebe euch zuerst die einfache. Wer dies tut, ganz am Ende des Psalms, wer dies tut, ja, wer was tut, und das ist die detailliertere Antwort. Und das finden wir in den Versen 2 bis in den 5. Vers hinein. Okay, jetzt Anbetender, der mir naht. Ich habe eine vielfältige, aber eine einfache Antwort. Die einfache ist, wer dies tut, und die vielfältige ist, wer dies und das und dies und das tut. Okay, in Verse 2 bis 5. Und da werden wir natürlich am meisten Zeit verbringen. Und ich gebe euch wieder einen Überblick, nicht damit ihr dann gleich einschlaft und sagt, okay, jetzt weiß ich, um was es geht, aber damit ihr wisst, denn manchmal verliert man bei mir die Bezüge. Sein Charakter ist in Vers 2 und dann in Vers 3. Sein Umgang mit Menschen, dann seine Einschätzung der Menschen und dann sein Umgang mit Geld. Okay, soweit. Zuerst schauen wir uns seinen Charakter an, dann sehen wir, wie er mit den anderen, mit den Menschen umgeht, dann wie er über sie auch denkt und dann wie er mit seinem Geld umgeht. Fangen wir bei seinem Charakter an. Hier steht, wer in Unschuld wandelt. Dies ist ein Mensch, der ohne Fehl ist. Er gleicht dem Noah oder dem Hiob. Er ist vollkommen im Sinne von vollständig. Wenn du sein Haus anschaust, wenn du eine Führung seines Hauses machst, ist es nicht wie auf irgendeiner Burg irgendwo, Hohenzollern oder so, wo sie sagen, hier dürfen die Gäste sein und nee, also hinter der Tür, das ist ja geheim. Und es gibt im Leben von einem solchen Menschen keine geheime Kammer. Man darf in jedes letzte Zimmer hinein. Es gibt keine verborgene Schließfächer im Schreibtisch seines Lebens. Keine Geheimfächer. In seinem Internet gibt es gar nichts, wo ein Berechtigter nicht hingehen dürfte. Natürlich geben wir nicht alle unsere Geheimwort-Passwords preis, aber im Großen und Ganzen dürfte jede letzte Ecke unseres PCs schauen. Es macht uns insofern nichts aus. Wir kommen nicht ins Schwitzen, schlucken nicht, also kein Problem. Wer in Unschuld wandelt, dies ist jetzt nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das ist sein Lebensstil, durchweg. Und dann sehen wir, und Gerechtigkeit übt. Und es ist Gott wichtig, wie wir tun, was wir tun und wie wir handeln. Und Gerechtigkeit. Es gibt eine Stelle, ich muss sie auch jetzt gerade finden, aber Moment kurz. Aber auf jeden Fall heißt es, es ist in 3. Mose, vielleicht fällt es mir, hier, 19, Vers 36. 3. Mose 19, Vers 36. Und die Rede ist von rechte Waage. Ich zitiere jetzt aus der Schlachter und ihr werdet den Eindruck bekommen, dass es mehrere Worte gibt. Rechte Waage, gutes Gewicht, richtiges Epha und gerechtes Hin. Das ist 3. Mose 19, Vers 36. Aber eigentlich ist das Wort dasselbe. Jedes Mal gerechte Waage, gerechtes Gewicht, gerechtes Epha, gerechtes Hin. Es geht ja um Trocken und Hohlmaß und Gewichtsmaß und so weiter. Und wenn du ein Kilo verlangst, dann bekommst du ein Kilo. Verkaufst oder kaufst, spielt keine Rolle. Ein Kilo ist 1000 Gramm. 1000 Gramm ist ein Kilo, nicht 1001 und nicht 999. Es ist gerecht. Es entspricht den Erwartungen der Menschen, ob Käufer oder Verkäufer. Und wenn du gerecht bist, dann entsprichst du dem, was Gott unter dir, unter Menschen vorstellt, sich vorstellt. Es gibt den vollkommenen Menschen, den Herrn Jesus Christus, dem wollen wir auch moralisch in unserem Charakter gleich sein. Wir wollen verwandelt werden in sein Ebenbild. Und wenn ein Mensch wirklich gerecht ist, dann entspricht er den Forderungen Gottes. Und hier ist ein Mensch, der möchte sich in Gottes Nähe aufhalten. Vielleicht sollte ich auch kurz anhalten und warnen. Ich meine aber nicht, tut dies und ihr werdet errettet werden. Es ist nicht eine Liste der Bedingungen, damit du in den Himmel gehst. Das ist das, was Gott von einem, der ihm gehört, fordert und erwartet. Wenn du ein gerechter Mensch, wenn du ein wiedergeborener Mensch bist und ihm gehörst, dann sind das die Bedingungen, damit du dann in seiner Gemeinschaft lebst und wandelst und dich in seiner Nähe aufhalten kannst, ohne dass er betrübt ist, ohne dass er durchgreifen muss. Heute haben wir eine Andacht gelesen, die war sehr schön. Aber eines hat der Schreiber nicht erwähnt. Und das ist in 1. Korinther 11 zum Beispiel, gibt es beim Tisch des Herrn oder gab es in Korinth Menschen, die krank und sogar einige, die eingeschlafen waren. Und warum? Weil sie sich nicht richtig verhalten haben. Die waren Gläubige, aber sie haben sich am Tisch des Herrn nicht richtig verhalten. Und Ananias und Sapphira, ich glaube, sie waren Gläubige, aber sie verhielten sich nicht richtig der Gemeinde und dem Heiligen Geist gegenüber. Und wie steht da in, ist es Apostelgeschichte 5, glaube ich, die Außenseiter fürchteten sich und die Gemeinde fürchtete sich auch. Und unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und zwar ist das Gericht von uns entnommen, das stimmt. Und wir haben nichts zu fürchten vor der Ewigkeit, aber wenn wir uns nicht richtig verhalten, könnten wir, zum Beispiel, wenn ich nicht unschuldig bin und wenn ich Ungerechtigkeit übe, ist es denkbar, dass ich anstatt bei Gott willkommen wäre, seinen Zorn in seiner Nähe erfahren würde. Und er würde sagen, Bradley, hier hast du vorerst nichts zu suchen, bis du nicht diese Missstände unters Blut bringst und deine Beziehung mit mir in Ordnung bringst. Und dazu ist er gerne bereit, das will er. Aber wenn wir uns selbst richten, dann müssten wir nicht gerichtet werden. Und wenn er uns züchtigt, dann ist es deshalb, dass wir nicht verrichtet werden mit der Welt. Die Welt geht verloren, wir nicht. Aber wenn wir auslassen, Gericht zu üben in unserem Leben, muss er es tun. Und das ist ja nicht ohne. Also Gerechtigkeit übt. Übst du Gerechtigkeit? Das ist aber nur ein Punkt unter vielen. Deshalb müssen wir ein bisschen Gas geben, denn die Freunde kommen um 12 Uhr und wollen sich die Gemeinde anschauen. Und es heißt, die Wahrheit redet vom Herzen. Nicht nur die Wahrheit redet, sondern die Wahrheit redet von Herzen. Wisst ihr was? Wir lügen uns selbst oft an. Entschuldigung. Die Bibel warnt davor, betört euch nicht, irrt euch nicht. Und manchmal, es heißt bei dem einen Buch, ich weiß nicht wie viele, 7 Lügen, die Frauen glauben oder so, aber vielleicht kennt ihr ein solches Buch. Und das stimmt, wir reden nicht immer zu uns die Wahrheit. Und Philipper 4,8 sagt, dass die Dinge, worüber wir nachsinnen sollten, Wahrheit sein sollen, wahrhaftig. Was auch wahrhaftig ist, das erwägt. Und warum kommt dann die Unwahrheit uns über die Lippen? Weil das in unserem Herzen war. Was das Herz voll ist, das läuft den Mund über oder so. Ich habe die deutschen Sprichwörter nicht gut drauf, aber so in etwa heißt es, die Wahrheit redet von Herzen. Es geht Gott ja um unser Herz. Auch in den 10 Geboten geht es ja Gott um unser Herz. Wir dürfen zum Beispiel nicht das Haus unseres Nächsten begehren und nicht die Frau unseres Nachbar begehren, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nachbar hat. Das ist doch eine Herzsache. In Sprüche 23, Vers 26 sagt der Vater seinem Sohn, mein Sohn, gib mir dein Herz. Es geht ja um das Herz, das Kostbarste, was es bei uns gibt. Heute haben wir von Kostbarkeiten gehört. Das Herz ist hoch oben. Und Gott will, Gott möchte unser Herz haben. Er verdient es auch. Und der Vater in Sprüche 23, Vers 26 sagt, und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das ist die andere Seite. Ich verlange nicht nur, Sohnemann, gib mir dein Herz, sondern ich will so leben, dass mein Sohn wohlgefallen hat an meinen Wegen. Und dass er gerne dann mir das Kostbarste, was er hat, auch ausliefert. Mehr als alles behüte dein Herz. Die Wahrheit redet von Herzen. Es geht ja um sein Denken. Nun, das war sein Charakter. Sind wir solche unschuldig, gerecht, wahrhaftig? Wenn ja, dann ist das ein guter Anfang. Dann dürften wir in seinem Zelt weilen und auf seinem heiligen Anbetungsberg dürften wir wohnen, sozusagen. Und das wollen wir auch, dauerhaft, in seiner Nähe sein. Wir wollen nicht an einem Ort, irgendwo im Mittleren Osten, sondern immer mit Gott wandeln, wie ein Henoch. Er wandelte mit Gott und er war nicht, denn Gott hat ihn zu sich genommen. Und das wird er auch gleich. Ich weiß nicht wann, ich hoffe, ich erlebe das, aber bald wird das auch der Fall sein, beim Befehlsruf Gottes. Und jetzt sein Umgang mit anderen. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge. Die Zunge kann eine Last tragen und diese Last ist Verleumdung. Und das Wort für Verleumdung wird am meisten durch Kundschafter übersetzt. Hier 7-mal in einem Kapitel, hier 11-mal sogar in 2 Kapiteln, Kundschafter, Spionen. Nun, ein Verleumder ist einer, der seine Nächsten, seine Nachbarn ausspioniert und dann erzählt, was er da alles gesehen hat. Und er hofft bei ihnen, etwas zu finden, was nicht schmeichelhaft ist. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, ein gerechter Mensch, einer, den Gott gerne bei sich hat, in der Gemeinschaft und in der Anbetung. Auch hier, wir haben Gott heute angebetet. Aber dachte er vielleicht daran, dass wir in unserer Umgebung wie Kundschafter herumgelaufen sind? Ich hoffe nicht, aber es könnte sein, um zu sehen, wo das Land angreifbar ist oder offen. Wo sind deine Kommilitonen angreifbar? Und dann heißt es, wer seinem Nächsten nichts Böses tut. Und das Wort Böses ist ein einfaches Wort, ein sehr normales Wort. Es kann ja auch Unglück oder Übel oder schlecht oder hässlich heißen, je nachdem, ob es ein Adjektiv ist. Also ich kenne die Begriffe für die Grammatik, die deutsche Grammatik nicht. Aber nun wisst ihr was? Gott darf, wenn ich sage Böses tun, das würde sich nicht richtig anhören. Gott darf Menschen Unglück, über Menschen Unglück bringen. Er darf das. Amos 3, Vers 6. Da steht, Moment, ich mal, kann ein Mensch in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Wir reden die letzten 2 Jahre von Corona und jetzt gibt es in der Ukraine Not und diese Nöte erfahren wir aus nächster Nähe, teilweise an eigener Haut. Und eigentlich lässt Gott es nicht nur zu, manchmal oder nach Amos 3,6 gibt es kein Unglück, das geschieht, ohne dass der Herr es gewirkt hat. Und das ist ja für uns schwierig, ich weiß. Aber es ist ja nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo so etwas vorkommt. Er darf es. Er hat auch seine Gründe dafür. Manchmal ist es eine Strafe. Manchmal ist es ein gnädiger Wachruf. Aber er darf das, weil er Gott ist und er hat einen weisen Plan. Und wenn er wollte, wisst ihr was? Wenn er wollte, hätte er jedes Recht, das Universum auszurotten. Und das wird er eines Tages. 2. Petrus redet davon, dass er eines Tages die Welt nicht durch Wasser, sondern durch Feuer ausradieren wird. Und er wird das ersetzen durch einen neuen Himmel und eine neue Erde, worin Gerechtigkeit wohnt. Aber wir dürfen das nicht tun. In Römer 12 wird aus dem Alten Testament zitiert. Und da heißt es, niemand vergeltet Böses mit Bösem. So war's. Und ein paar Verse früher heißt es, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wir sollten die Leute freundlich behandeln, für sie beten, sie segnen und so weiter, die uns misshandeln. Aber deshalb, weil die Schrift steht, es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Er darf es, aber wir dürfen seine Vorrechte nicht uns aneignen. Und deshalb machen wir hier einen Unterschied. Er macht, was er will im Himmel und Daniel 4, 32 und 34. Und Nebukadnezar sagt, Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Er darf tun, was er will, individuell und in Nationen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Gerechtigkeit übt, oh Mann, ihr wartet lange und schaut hier über meine rechte Schulter hinweg. Sein Umgang mit anderen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seine Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut. Wisst ihr, ich war durch die Nacht geflogen und war mehr als zwei Stunden früh in Frankfurt angekommen. Und ich hatte gehört, dass Kevin, mein Schwager, so nett gesprochen hat zu der Schaffnerin. Und sie hat ihm erlaubt, 2 Stunden früher, das war eine Woche früher, mit dem Zug zu fahren. Und da habe ich gedacht, dann mache ich dasselbe. Also ich bin gut in der Zeit. Ich redete die Schaffnerin an und sie sagte, nett. Sie sagte, nein, das geht nicht. Und dann habe ich dann schnell geguckt und habe einen Zug gebucht und sprang in den Zug und losgefahren. Und da stellte ich fest, der Zug fährt erst in 20 Minuten. Also bin ich in dem falschen Zug. Sie weiß, dass ich wollte ihr beweisen, na, ich habe ja ein Ticket. Und sie war alles andere als freundlich und verständnisvoll. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht Jahre, seitdem ich Mordgedanken hatte. Nee, wirklich. Und immer wieder komme ich zu diesen Gedanken zurück und ich muss sie Gott abgeben. Und was wollte ich tun? Ich wusste, ich darf sie nicht vor den Zug schieben oder so. Nein, das darf ich nicht. Aber ich darf auch nicht einen unfreundlichen Brief an die Firma schicken, DB, und sagen, diese Frau ist alles andere als ein Aushängeschild für die DB. Nein, wer seinem Nächsten nichts Böses tut. Wisst ihr was, wenn ich das denken oder tun würde, dann würde meine Gemeinschaft mit Gott, meine Anbetung, würde darunter leiden. Es wäre gebrochen, wirklich, bis ich das geräumt hätte. Also seht ihr, es geht ja nicht nur um euch, es geht ja um mich in erster Linie. Und seinen Nachbarn nicht schmäht. Und das geht ja um sein Denken über seinen Nachbarn. Schmähen oder Schmach. Ich gebe euch 3 Beispiele aus dem Alten Testament, wo Schmach vorkommt. Es gibt die Schmach der Unfruchtbarkeit. Wenn eine Frau im Alten Testament lange keine Kinder hatte, wie in Rachel, 20 Jahre lang, und da betete Isaac für seine Frau und sie bekam dann endlich gleich 2. Aber das war eine Schmach. Also Lea und Rahel. Ach, Entschuldigung, ich dachte an Rebekka, sie war ja auch unfruchtbar, aber Rahel sagte, nimm meine Schmach von mir weg, ich bin kinderlos. Und ihr Mann, bin ich an Gottes Stelle? Aber die Schmach der Unfruchtbarkeit. Dann gibt es die Schmach der Unmoral. Die Brüder von Diana, glaube ich, die von ihrer Schwester sagte, sowas darf in Israel nicht passieren, so eine Schmach. Tamar fragte Amnon, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und Schläge und Schmach werden ihn, den Ehebrecher, treffen, Sprüche 6,33. Also gibt es die Schmach der Unfruchtbarkeit, gibt es die Schmach der Unmoral, gibt es die Schmach der Unterlegenheit. Ich denke an Nehemia. Er hörte, wie die Tore, die Stadttore mit Feuer gebrannt waren und so weiter. Und wie die Mauer niedergerissen waren. Und die Stadt befindet sich in Schmach. Und Schmach, dieser 3 Kategorien von Schmach, suchst du dann solche Schmähungen, Schmach bei dem Nachbar? Wo gibt es in seinem Leben oder ihrem Leben Mängel? Wie könnte ich diese Person schmähen? Wisst ihr was? Der Teufel ist ein Schmäher. Er schmäht uns dauernd vor Gott. Seid ihr darüber glücklich? Seid ihr nicht dankbar, dass ihr Verteidigung habt, dass Gott das nicht annimmt, dass Gott uns in Schutz nimmt, dass der Herr Jesus Christus seine Gerechtigkeit für uns gegeben hat und er nimmt gegen uns keine Schmähung an. Der Teufel versuchte das bei Hiob, aber Gott hat dann das Gegenteil unter Beweis gestellt und seinen Nachbarn nicht schmäht. Dann seine Einschätzung anderer. Nun, ihr denkt, schmähen und schlecht reden und so und Böses tun und so weiter, dann dürfte man nur positiv über seinen Nachbarn denken. Nee, nicht. Wer den Verworfenen, Moment, es gibt Verworfene. In der Bibel gibt es eine Reihe, ich habe seitenweise Stellen von diesem Wort verworfen. Das ist, wer Gott zum Beispiel verwirft, weil er sich nicht richtig benimmt, das ist ein von Gott Verworfener. Er müsste für uns auch verworfen sein. Wie könnten wir sagen, hey Kumpel, du bist in Ordnung, wenn Gott sagt, hey, du bist nicht in Ordnung? Also, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, das heißt nicht, dass er nicht respektvoll mit ihm umgeht. Ich kenne Leute, die Gräueltaten tun, aber ich gehe mit ihnen respektvoll um. Aber das heißt nicht, dass ich meinen Kindern sage, sie würden Vorbilder für ihr Benehmen. Väter und Mütter, wissen eure Kinder, wer verächtlich oder wer verworfen ist? Wissen sie, dass du die verächtest oder verachtest, die von Gott verworfen sind? Wir müssen da differenzieren. Vorsichtig. Wir sind angeblich in einer toleranten Gesellschaft. Und von uns wird erwartet, dass wir Toleranz zeigen gegenüber dem verkehrten, gräulichen Lebensstil der Sünder. Dürfen wir nicht. Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber das die Kehrseite ist, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Und wissen deine Kinder, wer zu ehren ist? Sag bitte nicht nur Gott. Nein, es gibt Menschen, die man eigentlich in Ehren halten müsste, für ihr Zeugnis, für ihr Tun. Wir haben sonntags nachmittags, ich wollte mich hinlegen und Nickerchen machen, und wenn die Kinder zu laut waren, war das ein bisschen hinderlich. Und meine Frau kam auf die gute Idee, wir machen Walking with Wise Men. Das ist ja in Anlehnung an einen Vers im Alten Testament. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Also wollte sie, dass unsere Kinder in der Schlafzeit Papas sich mit christlichen Biografien beschäftigen. Walking with Wise Men. Also sonntagnachmittags haben wir den Kindern dann empfohlen, aus welchem Leben sie lesen sollten. Und damit sie die ehren, die den Herrn fürchten. Einmal ging ich zur Bibliothek und habe eine Biografie von Karl Marx nach Hause genommen. Mein Vater hat gesagt, weißt du, es ist nicht unbedingt Sünde, diese Biografie zu lesen, aber ich wünschte mir, du würdest dich mit guten Biografien zuerst beschäftigen, später mal, wenn du willst. Und ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe noch nicht die Biografie von Karl Marx gelesen. Aber ich habe eine Menge andere Biografien gelesen und ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er mir den Rat gegeben hat, beschäftige dich lieber mit den Guten. Davon gibt es auch einige. Er ehrt, die den Herrn fürchten. Tut ihr das? Ich hoffe ja. Und dann würdet ihr bei Gott willkommen sein. Er will nicht, dass du die ehrst bei der Anbetung oder in deiner Gemeinschaft mit Gott, dass du die ehrst, die er verworfen hat. Und vielmehr will er sagen, hey, du ehrst die Leute, die ich ehre und zu Ehre bringe, dann bist du bei mir willkommen. Und dann viertens sollte das heißen, sein Umgang mit Geld. Ach ja, hier steht, hat er etwas zu seinem Schaden geschworen, er es dennoch hält. Und ich habe ja immer gedacht, das bezog sich auf die Menschen. Gibst du dein Wort, dann machst du das auch. Und wenn du sagst, ich stimme dein Klavier für so und so viele Euros, dann machst du das auch. Du erhöhst den Preis nicht. Also du, ein Mann, ein Wort. Aber wenn ich sage, ich stimme dein Klavier für so und so viel Geld, dann ist das aber nicht ein Gelöbnis oder so. Ich habe nichts gelobt, ich habe gesagt, aber das ist ja unter den Umständen, dass ich das Klavier stimme. Nicht aber, dass ich das Klavier irgendwie überarbeite oder so. Nun, anders ist es bei der Ehe. Eine Ehe ist eine feierliche Versprechung, Vorzeugen. Du gehst einen Bund ein. Das hat einen anderen erhöhten Charakter. Natürlich wollen wir nicht lügen, aber bei einem Bund ist es noch wichtiger. Und es gibt Bündnisse Gott gegenüber und da gibt es, wenn das Bedingte, dann gibt es Bedingungen und beide erfüllen ihr Teil. Manchmal gelobt Gott uns etwas und er sagt, das ist unbedingt und er macht es. Aber, und die Ehe ist nicht ein bedingter Bündnis. Ich werde dir treu sein, wenn du mir treu bist. Nein. Okay. Man gelobt einander, aber man hält sein Wort. Naja, gut. Das war ja nicht in meinen Notizen. Das ist aber ein Gelübnis den Menschen gegenüber. Aber hast du was gelobt? Prediger 5, die Verse 3 und 4. Wenn du Gott etwas gelobt hast, dann sollst du es auch erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Besser ist es, dass du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. Und hier sehen wir diese Aussage, wenn er etwas zu seinem Schaden gelobt hat, es dennoch erfüllt, könnte mit den vorigen Versen zusammenhängen oder mit den nächsten. Und ich denke, Gott hat es genau an dieser Stelle, damit es sich auf beide Situationen beziehen könnte. Und hast du Gott irgendetwas feierlich gelobt und hast du es erfüllt? Als ich studiert habe, kam ein Begeisterter, so wie ich es jetzt bin, ein Begeisterter von Bibelmemory, wenn man Bibelverse auswendig lernt. Und er hat zu uns gesagt, ihr sollt ja auch. Und bitte, wer wird die nächsten 2 Monate so und so viel Verse auswendig lernen? Oh, meine Hand ging so in die Höhe. Ich werde das machen. Und wisst ihr was? Ich konnte es nicht machen. Und das lastete sehr auf meinem Herzen. Und Jahre später habe ich, glaube ich, dieses Gelöbnis dann doch erfüllt. Aber ich litt darunter. Nun, die Bibel sagt, ich glaube, das ist 4. Mose 25 oder so. Aber auf jeden Fall, wenn eine Frau etwas gelobt und ihr Ehemann bekommt das mit, an dem Tag, wo er das hört, darf er sagen, nee, das geht nicht. Oder wenn es eine Tochter ist in ihrer Jugend zu Hause, und ihr Vater bekommt das mit, dann darf er sagen, nein, das geht nicht. Und er hebt das auf. Am nächsten Tag dürfte er das nicht mehr. Sie wäre verpflichtet. Aber bei den Männern, sie müssen das machen, was sie tun. Und selbst wenn ihr Vater das verneinen würde, müsste er weitermachen. Aber prinzipiell müssten wir Menschen unseres Wortes sein. Und selbst wenn das weh tut, zu seinem Schaden verspricht oder gelobt, geschworen hat. Dann, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt. Nun, in dem Alten Testament hieß es, du darfst nicht Wucher oder Zinsen erheben von deinen Brüdern. Von den Ausländern dürft ihr das machen, aber von euren Brüdern nicht. Und Der Herr Jesus Christus gab auch ein Beispiel und er sagte, ein Mann gab seinen Knechten Talente und der eine hat sie nicht investiert. Und er sagte, hey, du hättest es doch investieren sollen. Zins ist nicht an und für sich falsch, aber wer sich bereichert an der Armut seiner Geschwister, das kommt bei Gott überhaupt nicht gut an. Und wie willst du dann bei Gott gut stehen, gut dastehen, wenn du so etwas machen würdest? Was bin ich aber dankbar für Glaubensgeschwister in der Vergangenheit, die mir eine Schuld erlassen haben. Sie haben uns nicht nur das Geld zinslos geliehen, sondern am Ende sagten sie, ach, vergiss es doch. Und das war eine sehr große Erleichterung. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und der Herr Jesus sagte auch, eigentlich sollt ihr nicht erwarten, wenn ihr etwas leiht, dass ihr es wieder bekommt. Okay, dann am Ende hier, und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Es geht ja um Gerechtigkeit und du darfst das Recht nicht biegen oder beugen, indem du bestechlich bist, käuflich bist. Und das ist ja das, was eine Regierung und ein Volk korrupt machen kann. Und das gibt es in manchen Ländern, Südländern, aber vermehrt auch in Nordländern. Auch wenn es nicht legal ist, sehen wir, dass die Politiker sich bereichern durch Bestechungen, Lobbys und so weiter. Da muss man schon vorsichtig sein, dass man die Interesse des Volkes vertritt und nicht nur der Reichen. Okay, ich glaube, das war es doch, oder? Genau, wir sind jetzt am Ende. Ihr auch? Psalm 15, die allerletzten Worte, da steht, wer dies tut, und jetzt wissen wir, was dies heißt, wird ewiglich nicht wanken. Nicht wanken, nicht ausrutschen, nicht aus der Ruhe gebracht werden, nicht umkippen, nicht erschüttert sein. Er ist stabil, er ist nicht wankelmutig, er ist nicht irgendwie labil, er ist wie ein Fels in der Brandung. Und wer kann in turbulenten Zeiten so ein Mensch sein? Wer kann, das ist, wer ein stabiles Verhältnis zu Gott hat, in der Gemeinschaft mit dem Herrn und in der Anbetung. Wenn eure Anbetung stimmt, weil euer Leben damit in Einklang steht, dann werdet ihr auch nicht wanken. Und es können Kriege und Kriegsgerüchte passieren und Seuche und was weiß ich, Erdbeben, kann es alles geben, aber du als Person wirst nicht wanken. Und was das dann praktisch bedeuten wird, unser Bruder hat uns Psalm 91 vorgelesen. Und wir wissen doch von Menschen, die Gott lieben und liebten, die aber wegen Corona gestorben sind. Also weiß ich nicht immer, wie das zu deuten. Aber ein solcher Mensch, selbst wenn er stirbt, wird nicht aus der Ruhe gebracht werden. Ich fürchte kein Unglück im Todestal, denn du bist bei mir. Genau, du bist bei mir, Herr, mein guter Hirt, und ich bin bei dir, weil ich in meinem Charakter und in meinem Umgang mit Menschen und in meinem Umgang mit Geld und was war das Dritte? Ich vergesse auch selbst. Aber in allen diesen Bereichen bin ich, ich lebe und wandle gemäß deines Willens. Und dann bin ich stabil. Und du kannst es auch sein. Und wisst ihr was? Eure Familie braucht solche. Und eure Gemeinde braucht solche. Und eure Gesellschaft braucht solche. Ihr seid das Salz der Welt. Und das Licht der Welt. Seid so. Also bitte, geht nicht davon aus, dass du automatisch bei Gott willkommen bist, wenn du aber in deinem Leben diese Unkonsequentheiten hast. Aber sofern du nach seinen Maßstäben lebst, dann darfst du dich ruhig bei ihm friedlich aufhalten und ihn genießen. Und dann wirst du stabil sein, wie er stabil ist.